Ja, die, die letzte Woche dabei waren, die wissen oder haben es gesehen, dass ich da relativ frei gepredigt habe. Ich will nicht, dass ihr übermütig werdet, von daher heute nicht frei. Kommt auch mal wieder, keine Angst. Ich würde gerne, wenn das irgendwie geht, und ich weiß nicht, ob es geht, ich würde gerne die, die letzte Woche nicht im Gottesdienst hier waren, mit hineinnehmen in die Dynamik, in die, vielleicht ist es ein bisschen zu pathetisch gesagt, aber ich habe es so empfunden, in diese heilige Bewegung, die letzte Woche spürbar und sichtbar wurde. Ich habe es ja letztes Mal erzählt, ich hatte ziemlich heftige Kämpfe vorher und ich weiß im Nachhinein warum. Weil Gott überwältigend wirken wollte. Und das ist meistens umkämpft. Und ich habe mir überlegt, dass es doch wirklich der Hammer wäre, wenn jemand sich trauen würde, hier vorne kurz zu erzählen, was bei ihm oder ihr passiert ist. Letzte Woche. Wie das sich auch weiterentwickelt hat, vielleicht innerhalb der Woche, aber vor allen Dingen auch, was letzte Woche hier im Gottesdienst passiert ist. Also, wenn jemand den Mut hat, das hier vorne jetzt in diesem Moment zu erzählen, dann wäre das super. Dann würde das vielleicht helfen, die anderen mit hineinzunehmen in das, was wir letzte Woche erlebt haben. Ich weiß, es ist jetzt spontan und das sind wir nicht so gewohnt, aber vielleicht traut sich ja jemand. Und wenn du erzählst, ja, ich wollte das letzte Woche und dann ist es aber ziemlich schnell wieder weggerutscht, dann ist es auch okay. Dann ist es auch ein Mithineinnehmen in das, was wir erlebt haben. Ich habe, glaube ich, in Rechtenbach noch nie so viele positive Rückmeldungen bekommen, wie nach meiner letzten Predigt. Und die waren nicht so nach dem Motto, fand ich gut oder war okay, sondern es hat mich tief berührt. Das war die Rückmeldung hauptsächlich. Und von dieser Berührung könnt ihr, wenn ihr wollt, jetzt erzählen und was diese Berührung mit euch gemacht hat. Also, bei mir persönlich war es sehr angefochten. Wie war es bei dir? Also ich hatte ziemlich zu tun die letzte Woche, mit diesem Wunsch zu brennen. Wie war es bei dir? Wer möchte was erzählen? Traut sich jemand? Also ich halte hier mal noch so 30 Sekunden die Spannung hoch. Vielleicht möchte ja jemand. Na los, Marliese.
Simon hatte mich ja schon am Eingang gefragt. Als ich reinkam, habe ich gesagt, nee. Und immer wenn das Herz nicht aufhört zu klopfen, dann, und es geht sonst keiner, dann denke ich, Marliese, dann geh halt. Und was ich jetzt sage, Simon, hat nicht speziell mit dem letzten Sonntag was zu tun. Sondern es ist überhaupt mein Thema, schon solange ich mit Jesus auf dem Weg bin, dieses, wie soll ich sagen, dieses Bemühen um die erste Liebe. Nicht jeder weiß, dass ich seit 35 Jahren verwitwet bin. Die Fremden hier, die Neuen wissen das nicht. Und natürlich fehlt einem dann Zuwendung. Zuwendung von einem Menschen, den man sehr, sehr liebt, der die große Liebe hier auf Erden für einen ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott manchmal, nicht ständig, wie Gott manchmal mich überschüttet mit seiner Liebe. Auch manchmal, wenn ich gar nicht bewusst darum gebetet habe. Und das habe ich in dieser Woche erlebt. Ich saß im Wohnzimmer auf dem Sofa in meiner stillen Zeit. Ich fing an und auf einmal wurde ich überströmt mit dieser großen Liebe. Und ich habe die ganze Woche danach gesagt, Herr, du bist meine große Liebe. Das ist so toll. Ich habe zu Simon gesagt, ich kann das gar nicht in Worte fassen, deswegen behalte ich es für mich. Aber Das ist ein Brennen im Herzen und eine Liebe, die man empfindet. Und das sagt mir dann wieder, bei allem, was sonst noch auf uns einströmt, Gott ist da mit seiner großen Liebe. Und ich wünsche mir nur immer wieder neu, dass ich diese Liebe weitergeben kann. Und wenn ich merke, ich kann es nicht bei bestimmten Menschen, dann bin ich sehr traurig. Und wenn wir ja bei ihm bleiben und auch immer wieder um diese große Liebe bitten, dann schenkt er es auch, dass wir sie weitergeben können. Und das Liebe wächst in unseren Herzen. Ja, Herr, du bist meine große Liebe und darüber bin ich so, so glücklich.
Vielen Dank, Marliese. Möchte vielleicht noch jemand? Staat ist gesetzt. Also einen würde ich noch zulassen. Auch ein Nee. Okay, wollen wir es nicht ausreizen? Wir haben, ich will euch einfach auch nochmal hineinnehmen in das, was wir letzte Woche hier gehört haben. Wir haben uns aus der Offenbarung das sogenannte Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus angeschaut, wo erst die wirklich ehrenwerten Verdienste dieser Gemeinde hervorgehoben wurden. Und dann steht da, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und wir haben das Ermutigende, das Einladende dieser Aussage identifiziert. Nämlich diese Epheser, zu denen dieses geschrieben steht, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast, die haben schon mal gebrannt. Sie hatten schon mal diese erste Liebe. Und das heißt doch, du bist immer noch so. Wenn du schon mal gebrannt hast, dann kannst du das auch wieder haben. Dann ist das wiederholbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst das wiederbekommen, zurückholen, neu entfachen, dieses Feuer der ersten Liebe. Immer wieder neu darfst du dich beschenken lassen, so wie Marliese es gesagt hat, mit dieser Liebe überschütten lassen. Und andererseits heißt diese Aussage ja auch, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast, heißt auch, du bist in guter Gesellschaft. Wenn du gerade mal nicht brennst, da geht es ganz vielen so. Das rutscht ganz schnell mal weg, dieses Brennen. Das passiert und das passiert jedem. Und dann haben wir uns erinnert, was war damals, als ich die erste Liebe noch hatte? Ich habe gebrannt für Jesus und für die Verlorenen. Ich war randvoll mit Leidenschaft, mit Liebe und das floss aus mir heraus. Und das hatte natürlich Auswirkungen in alle Bereiche meines Lebens. Ich war bereit, all in zu gehen. Und dann haben wir überlegt, wie man denn wieder zurückkommt zu dieser ersten Liebe. Wie geht das? Und da hat uns der Bibeltext das Wort Buße angeboten. Tu Buße oder ins Deutsche übersetzt, kehr um. Kehr wieder zurück. Geh wieder zurück an den Ort deiner ersten Liebe. Ja, aber wie? Und dann sind wir schließlich beim Beten gelandet, dem eigentlichen Oberthema des letzten Sonntags, indem du leidenschaftlich für mehr Gottesnähe betest, bekommst du diese erste Liebe zurück. Ein leidenschaftliches Gebet um neue erste Liebe. Denn wenn du das tust, dann passiert etwas von ganz alleine. Wenn du leidenschaftlich für mehr Gottesnähe betest, dann erhältst du automatisch mehr Gottesnähe. Dann fängst du automatisch wieder an zu brennen. Ein leidenschaftliches Gebet, ein erinnerndes Gebet. Und das gehört alles zusammen und liegt ja ganz eng beieinander, dass man sich dann neu berufen lässt, gehört dazu. Dass man sich ihm wieder neu ganz hingibt, gehört dazu. Ich will dich lieben, Jesus. Ich will für dich brennen. Gib mir dieses ins Herz. unbedingt, koste es, was es wolle. Und das kostet Gebete, intensive Gebete. Und dadurch kostet es natürlich auch Zeit. Und dann habe ich die Frage gestellt, willst du das? Willst du diese erste Liebe zurück? Willst du wieder brennen? Und wer das wollte, der durfte dann bei dem folgenden Lied nach meiner Predigt aufstehen. Und das war schon sehr überwältigend für mich. Ich habe zwar hinten keine Augen, aber es sind fast alle aufgestanden. Es war die Sehnsucht nach der ersten Liebe. Die war regelrecht physisch spürbar. Und ich fand es heilig, ich fand es kraftvoll. Da steckte Energie drin, da steckte Dynamik drin. Es war ein ganz besonderer Moment. Und wenn du letzte Woche nicht dabei warst, vielleicht möchtest du heute auf diese Anfrage reagieren. Willst du diese erste Liebe zurück? Wir werden nachher im Lobpreis 3 Lieder singen. Da hast du die Möglichkeit, darauf innerlich für dich zu reagieren. Jetzt aber weiter im Text. Wir wollen ja heute nicht lediglich dabei stehen bleiben, was letzte Woche passiert ist, sondern ich will mit euch darüber nachdenken, wie sich nun diese erneute oder vielleicht auch die erstmalige erste Liebe bannbricht. Wie sie sich Bahn schafft, wie sie sich äußert, wie man sie am Leben halten kann und wie sie praktisch wird. Vielleicht erging es dir ähnlich wie mir, dass diese erste Liebe ziemlich angefochten wird vom ganz normalen Alltag. Da läuft in der Familie nicht alles rund oder auf der Arbeit. Da werden einen irgendwo Knüppel zwischen die Beine geschmissen oder man kehrt einfach in den gewohnten Alltag zurück und der nimmt einen gefangen. Und Leute, es wird auf dieser Welt niemals so sein, dass diese erste Liebe einfach immer so weiterfließt und man von einer Höhe zur nächsten schwebt. Das passiert nicht einfach so. Wenn man will, dass diese erste Liebe dieses Brennen anhält, dann muss man was dafür tun. Und darüber möchte ich mit euch ins Gespräch kommen heute Morgen. Bisschen einseitiges Gespräch, ich rede, ihr hört zu. Aber ihr könnt ja innerlich reagieren. Zum darüber nachdenken habe ich einen sehr bekannten Bibeltext aus der Apostelgeschichte ausgesucht. André hat es schon erwähnt. Da geht es um eine Zeit, die Zeit der ersten Gemeinde, wo die erste Liebe sehr deutlich zum Vorschein kam. Da war diese Dynamik, da war dieses Brennen, da war Erweckung. Ich lese ein paar Verse aus Apostelgeschichte 2 und ihr könnt gerne hier mitlesen. Als sie aber das hörten, das war die Predigt vom Petrus, da ging es ihnen durchs Herz. Und es waren viele, denen es durchs Herz ging. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Wir haben eben das schon übersetzt bekommen ins normale Deutsch, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Mein kleiner Sprung zu Vers 41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Lass uns das mal anschauen und in die heutige Zeit übersetzen. Was können wir in Rechtenbach daraus ziehen? Aber davor, bevor wir das so richtig tun, noch mal kurz eine geistliche Wahrheit, von der dieser Text quasi trieft, überfließt. Wie erkenne ich die erste Liebe in mir? Wie kann ich sicher gehen, dass ich sie nicht verwechsel mit irgendeiner Euphorie? Das, was Marliese erlebt hat, dass sie von dieser Liebe beschenkt wurde, wie erkenne ich, dass es wirklich die erste Liebe ist? Und die Antwort: Du hast die erste Liebe, wenn du liebst. Klar, du hast die erste Liebe, wenn du liebst. Das eine und entscheidende Merkmal von erster Liebe, ich habe es letzte Mal schon gesagt, ist Liebe, ist leidenschaftliche Liebe. Und diese Liebe hat zwei Ausprägungen. Sie hat einerseits die Ausprägung, eine Liebe zu Jesus, du liebst Jesus, und andererseits, du liebst die Verlorenen. Nochmal, zwei Ausprägungen, du liebst Jesus und du liebst die Verlorenen. Wenn du diese Liebe mit diesen beiden Ausprägungen nicht hast, dann ist das keine erste Liebe. Dann ist das kein geistliches Brennen, keine geistliche Leidenschaft, sondern irgendeine andere Motivation, irgendeine ideologische Leidenschaft vielleicht, irgendein Brennen für irgendein Hobby oder für irgendeine Idee oder für eine Methodik oder was weiß ich. Aber es ist dann nicht erste Liebe. Als ich Mittwochmorgen sehr früh diese Predigt vorbereitet habe, es war vor Sonnenaufgang, und ich saß da und der Sonnenaufgang kündigte sich so langsam an. Es war wie so eine richtig schöne rote Götterdämmerung. Die Sonne kam so langsam raus. Und ich habe so gedacht, jawohl, die muss auch raus. Die muss vom Horizont aufsteigen. Es war wunderschön. Und dann habe ich die Losung gelesen an diesem Tag, am Mittwoch. Und da steht im Lehrtext: Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Steht in Matthäus 5, Vers 15. Diese Sonne musste raus, diese Liebe muss überfließen. Das Licht der Liebe will allen Menschen leuchten. Das muss sich Bahn brechen. Das muss raus. Kurz vor unserem Text steht eine Verheißung Jesu in Kapitel 1 der Apostelgeschichte. Da steht: Ihr werdet Kraft empfangen. Ich sage es mal ein bisschen anders. Ihr werdet Kraft der Liebe empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Klammer auf. Der Geist, der die Liebe ausgegossen hat in eure Herzen. Und, jetzt kommt's, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet die Verlorenen lieben, wenn ihr für mich brennt. Und diese Liebe zu Jesus und den Verlorenen, die kommt hier bei der ersten Gemeinde wirklich aus allen Knopflöchern raus. Das ist eindeutig, erste Liebe. Die äußert sich. Und wir schauen mal, wie sie sich äußert. Wir gucken uns den Text an. Vers 38 steht, dass sie Buße tun, dass sie umkehren. Umkehren zur ersten Liebe. Das hatten wir schon im Rückblick auf letzte Woche, ein leidenschaftlich anhaltendes Gebet um die erste Liebe. Damit geht's los. Und dann steht hier auch in Vers 38, dass sie getauft werden. das ist etwas Einmaliges am Anfang eines Glaubenslebens. Aber ein Erinnern an die Taufe, ein Erinnern an dieses Brennen, was ich in der Taufe bekräftige, das ist auf alle Fälle sehr, sehr hilfreich. Und dann steht im Vers 38 auch noch, dass der Heilige Geist auf sie kam. Und ich habe eben schon den Vers so leicht zitiert, Römer 5, Vers 5, da steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist bewirkt in dir diese erste Liebe, diese leidenschaftliche Liebe. Und dann geht es weiter. Wie äußert sich das bei diesen ersten Christen? Vers 42. Sie waren beständig in der Lehre. Und da ist es entscheidend wichtig, dass wir das richtig verstehen. Was ist hier mit Lehre gemeint? Und was ist eigentlich auch generell immer gemeint, wenn es um Lehre geht im Neuen Testament? Wir machen manchmal aus dem Missionsauftrag, nämlich da steht ja, lehret die Gemeinde, da machen wir genau das draus. Die Gemeinde muss gelehrt werden. Und steht ja auch da. Aber da steht noch was. Da steht noch was dabei, was sehr entscheidend ist. Nämlich da steht, lehret sie halten. Nicht nur lehret sie, sondern lehret sie halten. Es geht nicht um die Lehre an sich. Es geht um das, ich will es mal anders ausdrücken, das, es geht um ein Training. Es geht um die Umsetzung dieser Liebe. Versteht ihr den entscheidenden Unterschied? Wenn wir die Liebe zu Jesus, den Verlorenen, den Suchenden ausleben, dann ist das die beste Schule für unseren Glauben, dass er wächst. Wenn du das nicht auslebst, dann wächst du vielleicht an Erkenntnis und an Wissen, aber du wächst nicht im Glauben und du wächst auch nicht in der Liebe. Worum es ja eigentlich geht. Lehre ist also Training. Und was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, war Training. Er hat sie trainiert. Und es war nicht Wissensvermittlung. Schon gar nicht in erster Linie. Also wenn ihr wollt, könnt ihr immer, wenn da lehret sie, trainiere sie, oder wenn da Lehre steht, Training einsetzen. Vers 41 und Vers 46 steht dann, sie hatten Gemeinschaft. Sie hatten Gemeinschaft einerseits im Tempel, übersetzt auf heute könnte man sagen, in der gesamten Gemeinde, so wie wir heute hier versammelt sind. Und sie hatten Gemeinschaft in den Häusern, in den Kleingruppen, in Hauskreisen. Und zwar nicht so in so klassischen Hauskreisen, wie ihr sie vielleicht kennt, sondern in wachsenden Hauskreisen, in sehr missionarischen Hauskreisen, Hauskreisen, die so groß wurden, dass sie sich wieder trennen mussten, dass sie sich multipliziert haben. Wir gucken uns gleich noch mal ein bisschen genauer an, was das bedeutet, dieses Multiplizieren. Die beste Bezeichnung, die man für solche Gruppen oder für dieses Treffen in den Häusern eigentlich nennen könnte, wäre Trainingsgruppen. Das waren Trainingsgruppen. Und was machten sie da in den Häusern? Zuallererst mal und auch zuallerletzt, sie aßen. Essen. Steht dreimal in unserem Text. In Vers 42 und dann nochmal in Vers 46 auch doppelt. Und dieses Essen ist, glaube ich, ungeheuer wichtig. Hier steht natürlich auch der Bezug zum Abendmahl. Aber Abendmahl war damals wesentlich mehr, als es bei uns ist, auch mit einem wirklichen Essen verbunden. Also nicht nur so ein kleines Stück Brot und einen Schluck Traubensaft, sondern viel mehr. Essen. Essen ist ungeheuer wichtig, nicht nur damals im Alten Orient. auch heute. Beim Essen löst sich die Stimmung, beim Essen kann man sich unterhalten, kann man auch über Dinge reden, die einem wichtig geworden sind, vielleicht auch, als man sich das letzte Mal getroffen hat, bis jetzt. Und dann steht hier weiter, sie beteten. Das Gebet steht im Vers 42. Und dieses Gebet war sicherlich ein Gebet, was in alle möglichen Richtungen geht, in Richtung Dank und auch in Anbetung und Lob, aber eben auch füreinander und auch für weitere Menschen, für die Verlorenen. Das taten sie in diesen Häusern. Und dann steht in Vers 43, dass sie Wunder und Krafterweisung erlebten. Ich habe es bei der Taufe meines Sohnes gesagt, in Jakobus 4, Vers 2 steht es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Die beteten und dann passierte auch was. Und dann konnten sie beim nächsten Mal sich darüber unterhalten, was passiert ist. Da waren Krafterweisungen Gottes sichtbar und spürbar. Und in Vers 44 und 45 steht dann weiter, sie sorgten füreinander, sie teilten Leben. Alles, was dem einen gehört, gehörte auch dem anderen. Sicherlich ein bisschen schwierig auf heute direkt zu übertragen, aber die Übertragung ist, sie nahmen Anteil aneinander. Am Leben des anderen Anteil nehmen und auch von meinem Leben Anteil geben. Füreinander da sein, in guten und auch in schwierigen Zeiten. Und dann steht zum Schluss dieses Kapitels, dass sie auch anbeteten und lobten, Gott lobten. Ich glaube, die haben ganz viel gesungen auch in diesen Gruppen, in den Häusern. Gehört auch dazu. Ihr merkt, das ist alles sehr intensiv. Das erfordert ganze Hingabe. Die haben das sogar täglich gemacht. Das wollen wir mal nicht so ganz eins zu eins übersetzen auf heute. Aber vielleicht wöchentlich, vielleicht zweiwöchentlich. Und selbst das ist dann noch sehr intensiv und erfordert ganze Hingabe. Ist nicht mal so nebenbei zu machen. Man muss da wirklich sich voll reingeben. Und da fängt es dann auch immer an, wirklich herausfordernd zu sein. Das zu integrieren in mein Leben. Die Folge war, in Vers 47 steht das, dass sie beliebt waren, anerkannt waren beim ganzen Volk. Also sie haben eine Wirkung gehabt auf das Volk rings um sie herum, auf ganz Jerusalem. Sie haben Einfluss gewonnen dadurch. Sie waren angesehen. Das ist eine Folge daraus. Die andere Folge, die auch an mehreren Stellen nochmal so richtig deutlich wird, das ist, dass sie sich quasi multiplizierten, diese ersten Christen. Dass das explodierte. In 2. Timotheus 2, Vers 2 steht, und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Also dieser Vers drückt nochmal so ein bisschen aus, was es heißt, dieses Trainieren und dass es immer weitergeht. Da sagt einer es dem anderen und der sagt es wiederum dem anderen und so geht es immer weiter, Multiplikation. Jesus hat uns das vorgemacht. Er ist mit den Jüngern um die Häuser gezogen und er hat Gemeinschaft gelebt und hatte so eine Kleingruppe, die sich natürlich jetzt nicht im Haus traf, vielleicht auch mal, aber die sind ja umhergezogen. Und er hatte diese Trainingsgruppe. Und diese Trainingsgruppe, die hat dann am Pfingsten, wo diese Geschichte spielt, die wir uns gerade angeschaut haben, hat dann das weiterverbreitet. Und dann steht in Vers 47, und es kamen täglich weitere hinzu. Apostelgeschichte 2, 41, ich habe es schon gelesen, 3000 kamen dazu am Start. Und dann steht in Apostelgeschichte 4, Vers 4, das ist ganz interessant, also ein paar Kapitel später, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Und da sind nur die Männer genannt, wahrscheinlich mit Frauen und Kindern, sagen wir mal tief gestapelt 12.000. Das passierte da. Das multiplizierte sich. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch heute noch möglich ist. Vielleicht nicht in diesem Tempo. Ich weiß nicht, wie viele Tage genau dazwischen waren. Aber vom Prinzip her passiert das oder kann das auch heute noch passieren. Wenn wir solche Trainingsgruppen leben und wenn wir uns im Gottesdienst, im Tempel unter diesen Vorzeichen der ersten Liebe treffen, dann kann auch in Rechtenbach Großes geschehen und auch in allen angeschlossenen Dörfern. Kleine Pflänzchen, die zu ganz großen Bäumen werden. Ich glaube Jesus, wenn er sagt, Jesus hat es an einer anderen Stelle gesagt, Lukas 10, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Ich weiß nicht, was ihr so erlebt, aber ich erlebe das tatsächlich in Rechtenbach. Da sind offene Türen, da sind interessierte Menschen, viel mehr als wir denken. Wir denken immer, die Leute sind ablehnend, die sind so verbohrt, so anti, so überzeugt atheistisch. Aber das sind sie gar nicht. Die Ernte ist groß. Das Problem ist, dass es zu wenig brennende Christen gibt, zu wenig Arbeiter. Da ist der Flaschenhals, nicht bei den Menschen, die offen sind, sondern dass es zu wenig Arbeiter gibt. Und ich will das glauben. In Offenbarung 7, Vers 9 steht, da werden uns mal kurz die Augen geöffnet, da steht, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen und Dörfern. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Mir geht es hier nicht um Zahlen, sondern mir geht es um Erweckung. Und Erweckung fängt bei dir und mir an. Das Feld ist reif zur Ernte. Glaube ich das? Es braucht Menschen mit dieser ersten Liebe, Arbeiter, die brennen und die nicht in der Mühle des Gemeindelebens verheizt werden. Wisst ihr, motivierte brennende Christen stehen heutzutage immer in der Gefahr, ihre ganze Leidenschaft in das System Gemeinde hineinzustecken. Und das kann auch in vielen Fällen sehr gut sein, wenn dadurch auch die Liebe zu den Verlorenen ausgelebt werden kann. Ich sage mal zum Beispiel in irgendeiner Jungschar, wo ich als Mitarbeiter mitarbeite. Aber es kann auch sein, und das ist die Gefahr, dass man innerhalb der Gemeinde so beschäftigt ist, dass man gar nicht mehr dazu kommt, diese Liebe zu den Verlorenen wirklich auszuleben. Mir als Pastor fällt es echt schwer, meine Leidenschaft wirklich auszuleben. Die Liebe zu den Verlorenen auszuleben, leidenschaftlich. Da ist diese Mühle des Dringlichen, gemeindlich und familiär. Und da passiert es so schnell, dass die Nachbarn wegrutschen. Auch wenn wir jetzt gerade dabei sind, wieder ein neues Nachbarschaftsfest zu planen. Aber das ist so einmal im Jahr so eine Alibi-Veranstaltung. Ich wünsche mir viel, viel mehr Kontakt. Oder da rutscht es weg, dieses Essen gehen mit suchenden Menschen. Oder geschweige denn so eine Kleingruppe, wie sie hier in der Apostelgeschichte beschrieben wird, so eine Trainingsgruppe, da ist gar nicht dran zu denken. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Verse aus der Apostelgeschichte lesen, die kurz nach unserem Text passiert sind, ab Kapitel 4, ab Vers 29. Da steht: Und nun, Herr, achte auf ihre Drohung und gewähre deinen Knechten in aller Freiheit dein Wort zu verkündigen. Die haben kurz vorher gesagt, Petrus und seine Leute, wir können es nicht verschweigen, davon zu reden. Obwohl sie gefangen genommen wurden und obwohl sie bedroht wurden, konnten sie nicht schweigen. Und dann weiter, während du deine Hand ausstreckst und Heilung bewirkst und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus, der Satz macht keinen Sinn, Herr, achte auf ihre Drohung und gewähre deinem Knecht in aller Freiheit dein Wort zu verkündigen, während du deine Hand ausstreckst und Heilung bewirkst und Zeichen und Wunder geschehen. Das ist das, was ich eben auch schon gesagt, diese Krafterweisung, diese Wunder, die durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus geschehen. Und dann Vers 31, und als sie gebetet hatten, jetzt kommt's, erbebte der Ort, an dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und verkündigten das Wort Gottes in aller Freiheit. Anders ausgedrückt, sie alle wurden wieder neu erfüllt von der ersten Liebe und liebten Jesus und die Verlorenen. Und dann steht hier, es bebte die Erde. Leute, es gibt zu wenig Erdbeben in Rechtenbach. Gelebte Hingabe ist zu wenig. Brennende erste Liebe würde Rechtenbach erbeben lassen. Glaubt ihr das? Wollt ihr das gemeinsam mit mir ausprobieren, trainieren? Die Band wird jetzt in den Lobpreis führen, könnt schon mal loslegen. Und während dieser drei Lieder seid ihr herzlich eingeladen, auf die Predigt zu reagieren. Sie singen jetzt das Lied mit uns, die größte Liebe, die ein Mensch je finden kann, sie zeigte sich für mich am Kreuz auf Golgatha. Bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen sehe, vertraue ich dir. Ich wünsche mir, dass dein Reich hier auf der Welt entsteht, so ist es dann weiter im Text. Von Herzen bete ich, dass dein Wille hier geschieht. Bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen sehe, vertraue ich dir. Und jetzt kommt's, Herr, ich will dich lieben, werden wir gleich singen. Und ich lebe zu deiner Ehr als dein Kind in Ehrfurcht, Herr, vor dir. Ganz tief in mir vernehme ich diesen sanften Ruf von deiner Stimme, die das ganze All erschuf, bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen sehe, vertraue ich dir. Du allein bist würdig, Herr, du allein regierst in mir und mit meiner ganzen Kraft bete ich dich an. Und die Antwort auf die Predigt, die du jetzt geben kannst bei den drei Liedern, bei diesem Lied, die kann sein, dass du, indem du dieses Lied von ganzem Herzen singst, Jesus sagst, ja, ich möchte zurück zu dieser ersten Liebe. Leidenschaftlich mitsingen und beten, ich will dich lieben. Und die Antwort auf diese Predigt kann auch sein, ich will diese Liebe auch ausleben, so wie es die ersten Christen getan haben. Ich wünsche mir, dass dein Reich auf dieser Welt entsteht, singen wir gleich. Mit ganzer Kraft will ich mich einsetzen für dich, Herr Jesus, der du mir gemeinsam, mit mir gemeinsam das verlorene Schaf suchst und findest. Herzliche Einladung, das für euch festzumachen, wenn ihr das wollt.